Guten Morgen. Ich habe heute das Privileg, mit euch Gottes Wort anzuschauen. Und wir werden uns das Leben von Mephibosheth anschauen und werden über unser wahres Zuhause sprechen. Es gibt zwei Mephibosheths in der Bibel und wir werden heute über den bekannteren sprechen, der Sohn von Saul, der Sohn von Jonathan und der Enkel von Saul. Seine Geschichte steht im 2. Samuel Kapitel 9. Wir werden immer wieder auf dieses Kapitel zurückkommen, falls ihr eure Bibel aufschlagen möchtet. Ja, das Wort Zuhause kann ja verschiedene Bedeutungen haben. Man kann sich an einem bestimmten Ort zu Hause fühlen, in einer Gruppe mit Gleichgesinnten, oder es gibt bestimmte Gerüche oder auch Geräusche, die dieses Gefühl von Heimat auslösen können. Und wir als Familie, wir waren die letzten Jahre in einer internationalen Kirche, noch etwas internationaler als diese Kirche hier. Und da hat das Wort Heimat oder Zuhause für mich noch eine ganz andere Bedeutung bekommen. Weil da ist es völlig normal, dass Leute für 2 oder 3, 4 Jahre in der Schweiz sind und dann wechseln sie die Kultur oder den Kontinent. Und das ist ihr Leben, jeweils ein paar Jahre an einem Ort und dann wieder in einer ganz anderen Kultur. Und dieser Lebensstil, der natürlich nicht immer einfach ist, erleichtert es einem jedoch, die Perspektive etwas mehr auf die Ewigkeit zu richten. Weil ob wir nun unser ganzes Leben im selben Dorf verbringen oder alle 3 Jahre umziehen, schlussendlich ist jeder Ort auf dieser Welt ein Zuhause auf Zeit. Und unsere wahre Heimat ist im Himmel. Deshalb lohnt es sich doch, uns mit unserem ewigen Zuhause zu befassen. Bevor wir jedoch über das Thema Heimat sprechen, tauchen wir in das Leben von Mephibosheth ein. Und ich fasse euch kurz zusammen, was geschah, bevor Mephibosheth überhaupt ins Bild tritt. Saul war König über Israel, er hatte gut angefangen, doch im Laufe der Zeit war er Gott ungehorsam, deshalb verwarf Gott ihn und er wählte stattdessen David. Saul mochte David nicht, weil er wusste, dass Gott David als neuen König erwählt hatte. Und anstatt jedoch Buße zu tun und sich von dieser schlechten Haltung abzuwenden, versuchte er, ihn zu töten. Jonathan, Sauls Sohn, liebte David jedoch und die beiden waren beste Freunde. Als Saul und Jonathan in der Schlacht fielen, wurde David König. Er erinnerte sich an Jonathan und ihre Freundschaft und wollte Jonathans Angehörigen Güte erweisen. Und hier beginnt unser Text in 2. Samuel Kapitel 9. David fragt: Ist wohl noch jemand von Sauls Familie am Leben? Ich möchte ihm Gutes tun oder Gnade erweisen, wie ich es Jonathan versprochen habe. Normalerweise ließen Könige die aus der alten Dynastie töten, um sicherzustellen, dass sich niemand gegen sie erhebt. David folgte dieser Tradition jedoch nicht. Er ließ sich in seinem Umgang mit Sauls Familie nicht von der Angst von alten Feinden leiten. Warum tat er das? Warum wollte er den Angehörigen von Saul Güte erweisen? Das lag an einem Bund, den er mit Jonathan geschlossen hatte. Die Bibel berichtet uns, dass David und Jonathan sehr enge Freunde waren und einander ein Freundschaftseid geschworen hatten. David sagte sogar, dass Jonathans Liebe wunderbarer sei als die einer Frau. Das zeigt, wie eng sie befreundet waren. Und nun, da Saul getötet worden war und David König war, hielt er seinen Bund ein und wollte jemandem, der mit Jonathan verwandt war, Liebe erweisen. Vers 2. An Sauls Königshof hat es einen Gefolgsmann oder einen Knecht gegeben, der eine einflussreiche Stellung gehabt hatte. Er hieß Ziba. Er wurde zu David gerufen und der König fragte ihn: Bist du Ziba? Ja, mein Herr, sagte Ziba. Der König fragte weiter: Ist aus Sauls Familie noch jemand am Leben? Ich möchte ihm Gutes erweisen, damit er durch mich Gottes Güte erfährt. Ziba antwortete: Ein Sohn Jonathans lebt noch. Er ist an beiden Beinen gelähmt. Was für eine seltsame Antwort. Das Einzige, was wir über Jonathans Sohn erfahren, ist, dass er an beiden Beinen gelähmt ist. Zu jener Zeit und in jener Kultur galt es als Schande, gelähmt zu sein. Vielleicht dachte Ziba, dass David sich nicht mehr für Mephibosheth interessieren würde, sobald er erfuhr, dass dieser gelähmt war. Als Sauls Enkel war Mephibosheth ein potenzieller, Thronfolger. David hatte ihn also als seinen Feind betrachten können. Er war tatsächlich ziemlich mutig, ihm Güte erweisen zu wollen. David erfuhr durch Ziba von Mephibosheths Existenz, was bedeuten könnte, dass Mephibosheth untergetaucht war. Er schämte sich für sein äußeres Erscheinungsbild, war arbeitsunfähig, eine Last für andere und hatte wahrscheinlich ziemlich Angst vor David, weil sein Großvater Davids Feind war. Und Mephibosheth kannte David ja nicht. Er wusste zwar von ihm, aber er war nicht dabei, als dieser mit Jonathan einen Bund schloss. Er hatte ihre Freundschaft und ihre gegenseitige Zuneigung nicht miterlebt. Vers 4. Wo ist er? Fragte der König. Er lebt in Lodebar, erwiderte Ziba, im Haus von Machir, dem Sohn Abias. Mephibosheth hatte kein eigenes Haus, sondern wohnte bei jemand anderem. Lodebar bedeutet keine Weide, keine Kommunikation oder kein Wort. Vielleicht gab es dort keine guten Weiden oder es war einfach ein unbedeutender Ort, ein Nichtsdorf oder ein Niemandsland. Und da ließ David ihn aus dem Haus, aus Machirs Haus an den Königshof holen. Ich hätte nicht Mephibosheth sein wollen in dieser Situation. Ein möglicher Kandidat für die Nachfolge Sauls und damit Davids Feind, ob er es nun wollte oder nicht, er muss vor Angst gezittert haben, als Davids Boten an seine Tür klopften und ihn baten, mit ihm zum König zu kommen. Er wusste, Mephibosheth wusste, dass er vor David nicht mehr verborgen war und dachte wahrscheinlich, dies sei das letzte Mal, dass er sein Zuhause verließ. Vers 6. Als Mephibosheth, der Sohn Jonathans und Enkel Sauls, vor David trat, fiel er vor ihm nieder und berührte mit der Stirn den Boden, um dem König Ehre zu erweisen. Du bist also Mephibosheth, sagte David. Und er antwortete, ja, ich bin dein ergebener Diener. David ermutigte ihn, hab keine Angst, ich will dir Gutes tun, wie ich es deinem Vater Jonathan versprochen habe. Ich werde dir alle Ländereien zurückgeben, die deinem Großvater Saul gehört haben. Außerdem darfst du von nun an immer an meinem Tisch essen. Stellen wir uns diese Situation einmal vor. Der verängstigte Mephibosheth erschien vor David, verneigte sich, rechnete wohl mit seinem Todesurteil, doch David reagierte überraschend anders. Er versprach Mephibosheth, ihm das ganze Land zu geben, das Saul gehört hatte. Manche behaupten, er habe ihm nur das gegeben, was ihm eigentlich zustehe, da er Sauls Erbe sei. Ob das nun stimmt oder nicht, David handelte entgegen aller Gepflogenheiten und ehrte den Erben der früheren Dynastie. Und er ging sogar noch weiter. Er ließ ihn an seinem Tisch essen und bot ihm somit eine enge Beziehung an. Das ging weit über das hinaus, was Mephibosheth das zu geben, was ihm eigentlich zustand. Er gewährte ihm die Ehre einer engen Beziehung zum König. Der nächste Vers. Mephibosheth warf sich erneut vor dem König nieder und sagte, ich bin es nicht wert, dass du mir deine Güte zuwendest. Ich bin doch nicht mehr als ein toter Hund. Dass er sich selbst als einen toten Hund bezeichnet, zeigt seinen Zustand. Ein Tier, das als unrein galt und darüber hinaus tot war, nichts taugte, nutzlos war. Er sah sich selbst als wertlos an, ohne jeglichen Wert. Mephibosheth bedeutet aus dem Mund der Schande oder der die Schande anhaucht. Das ist nicht ein Name, den ich meinen Söhnen gegeben hätte. Es widerspiegelt jedoch seinen Wert sehr gut oder sehr klar. Weiter geht's in Vers 9. König David aber rief Ziba, den ehemaligen Gefolgsmann Sauls, wieder zu sich und bestimmte, alles, was Saul und seiner Familie gehört hat, gebe ich Mephibosheth, dem Enkel deines früheren Herrn. Du sollst zusammen mit deinen Söhnen und Knechten für ihn die Felder bestellen und die Ernte einbringen, damit er von dem Ertrag leben kann. Mephibosheth selbst aber, der Enkel deines Herrn, wird täglich an meinem Tisch essen. Er schenkte ihm also nicht nur viel Land, sondern auch gleich Diener dazu, die das Land bewirtschafteten. Und der nächste Vers, Ziba, der 15 Söhne und 20 Knechte hatte, antwortete dem König, dein Diener wird alles tun, was mein Herr und König befohlen hat. Von da an aß Mephibosheth an Davids Tafel wie einer der Königssöhne. Er hatte auch noch einen kleinen Sohn namens Micha. Alle, die zum Haushalt Zibas gehörten, wurden Mephibosheths Diener. Mephibosheth, der an beiden Beinen gelähmt war, wohnte in Jerusalem, denn er speiste täglich an der Tafel des Königs. Von arbeitslos und ohne Besitz zu Besitzer von Ländereien und 36 Dienern. Innerhalb von einem Moment. Das ist mal eine Beförderung. Und was hat Mephibosheth nun mit uns zu tun? Was gibt es für Parallelen von seiner Geschichte zu unserer? Stellt euch vor, wie sich Mephibosheth gefühlt haben muss. Er war vaterlos, er war gelähmt. Sein äußeres Erscheinungsbild erinnerte ihn an den Tod seines Vaters. Er war wahrscheinlich arm, weil er nicht arbeiten konnte. Er wohnte irgendwo in einer Stadt im Haus eines anderen im Niemandsland, hatte keine nahen Verwandten mehr und betrachtete sich selbst als Totenhund, was zeigt, dass sein Selbstwertgefühl nicht besonders hoch war. Das war sein Zustand, das war der alte Zustand, in dem er sich befand. Und vielleicht befinden sich auch einige von uns in einem ähnlichen Zustand. Vielleicht sind wir vaterlos, weil wir Gott noch nicht als unseren persönlichen Vater kennengelernt haben. Vielleicht sind wir geistlich gelähmt oder geistlich arm oder betrachten uns sogar als toten Hund, wie Mephibosheth es tat, kennen unseren Wert nicht. Vielleicht haben wir unser Zuhause noch nicht bei Gott, sondern irgendwo im Niemandsland. David holte Mephibosheth aus genau diesem Zustand heraus. Er rettete ihn. Nicht, weil er es verdient hatte, nicht, weil er ein besonders toller Typ war oder nicht, weil er darum gebeten hatte, sondern weil David ihm Gnade erweisen wollte, weil er ihm Gutes tun wollte, weil er Jonathan liebte. Und genauso holt Gott uns aus diesem Zustand heraus, wenn wir das möchten, wenn wir das zulassen. Nicht, weil wir es verdient hätten, nicht, weil wir besonders toll sind, sondern weil Gott uns liebt um Jesu Willen. Er erweist uns seine Güte, er möchte uns Gutes tun wegen Jesus. Und er sieht uns durch Jesus Augen. So wie Mephibosheths Lähmung, seine körperlichen Gebrechen und seine Unfähigkeit oder Schwierigkeit zu gehen, keine große Sache, so wie Gott daraus keine große Sache machte, macht auch Gott aus unseren Gebrechen und Unfähigkeiten keine große Sache. Wenn wir unsere Sünden bekennen und unsere Schwächen beim Kreuz deponieren, nimmt er uns an, weil er uns durch die Augen von Jesus anschaut. David holte also Mephibosheth aus Lodebar, aus dem Niemandsland, wo er sich versteckt hatte, heraus. Und genauso holt uns auch Jesus aus unserem Zustand heraus und aus unserer Sünde heraus. Und für Mephibosheth bedeutete dies, dass er seinen vertrauten Wohnort, wo er vielleicht jahrelang gelebt hatte, verlassen musste. Auch wir müssen Sachen aufgeben, die uns jahrelang vertraut waren, die aber vielleicht nicht oder nicht mehr das sind, was Gott für uns hat. Das kann zum Beispiel eine bestimmte Lebensweise sein oder gewisse Ansichten. Gott sieht also unseren alten Zustand und holt uns heraus. Doch die Rettung alleine bringt uns nicht so viel, wenn wir nicht an einen bestimmten Ort gebracht werden. Stellt euch vor, jemand ist in den Bergen am Wandern und kommt aus irgendeinem Grund nicht mehr weiter. Vielleicht hat er einen Unfall oder Kreislaufprobleme, was auch immer. Die Rega wird gerufen und kommt und rettet ihn. Super, er ist weg von den Gefahren, die in den Bergen lauern. Hunger, Kälte, eine unbehandelte Verletzung, was auch immer. Aber wenn er nur von den Bergen weg ist und im Seil des Helikopters hängt, bringt ihm das nichts. Er muss irgendwo hingebracht werden. Irgendwo hin, wo er versorgt wird, zu essen bekommt, schlafen kann, ja, normal leben kann. Und das ist bei Jesus dasselbe. Er rettet uns von unserer Sünde, aber er lässt uns nicht einfach im Seil hängen. Er muss uns irgendwo hinbringen, sonst wäre das ja sinnlos. Wo bringt er uns also hin? Wir werden gleich auf diese Frage zurückkommen. David holte Mephibosheth nach Jerusalem und er aß immer am Tisch des Königs. Wir haben tatsächlich eine ähnliche Verheißung. In Lukas 22,30 heißt es, Jesus sagte seinen Jüngern, in Lukas 22,30 lesen wir, dass Jesus seinen Jüngern gesagt hat, dass sie immer am Tisch an seinem Tisch im Himmel essen und trinken würden. Und das ist eine schöne Perspektive für die Zukunft. Aber das ist noch nicht alles. Wir sind auch jetzt schon eingeladen, an seinem Tisch zu essen. Es heißt, dass Mephibosheth immer mit ihm aß, wie einer der Söhne des Königs. Er wurde für David wie ein Sohn. Er wurde also quasi von ihm adoptiert. Und genauso sind wir Gottes Kinder, die von Gott adoptiert werden. Epheser 1, 4 und 5 sagt, von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Denn in Christus hat er uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untadeliges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Er hat uns erwählt, Gott hat uns erwählt und deshalb haben wir das Privileg, sein Kind zu sein, Sohn oder Tochter des höchsten Königs zu sein. Und es ist eine Freude für ihn. In der Elberfelder Übersetzung heißt es sei sein Wohlgefallen und sein Wille. Also er will es und er hat Freude daran. Gott, der so heilig und allmächtig ist, möchte von uns Papa genannt werden. Wenn wir von Gott adoptiert werden, bedeutet das auch, dass wir dasselbe Zuhause haben wie er. Respektive, dass wir bei ihm zu Hause sind. Um die Frage von vorhin zu beantworten, wohin er uns bringt, er bringt uns zu sich nach Hause. In Johannes 14, 23 lesen wir, Jesus gab ihm zur Antwort, wenn jemand mich liebt, wird er sich nach meinem Wort richten. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Unser wahres Zuhause ist in ihm. Er lädt uns nicht nur ab und zu Kaffee und Kuchen ein, sondern er lädt uns zum Bleiben ein. Ich liebe diese Bibelstelle, wo Josua in Gottes Gegenwart im Zelt der Begegnung ist und bleibt. Wir lesen das in Exodus 33, 11. Heißt es, der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht wie ein Mensch mit seinem Freund. Anschließend kehrte Mose wieder ins Lager zurück. Aber sein junger Diener Josua, der Sohn Nuns, blieb im Zelt der Begegnung. So möchte ich auch sein. Egal wer um mich herum, egal wer aus meinem Umfeld Gottes Gegenwart sucht und wer nicht, ich möchte im Zelt der Begegnung, in Gottes Gegenwart sein und bleiben. Ich möchte nahe bei ihm sein Tag und Nacht. Psalm 84, 11 sagt, ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als tausend andere sonst. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als dort zu wohnen, wo die Gottlosigkeit herrscht. Seine Gegenwart ist der beste Ort für uns. Wenn nur ein Tag in seiner Gegenwart besser ist als fast 3 Jahre ohne ihn, wie viel besser ist es dann, wenn wir jeden Tag in seiner Gegenwart sind? Und wenn seine Gegenwart unser Zuhause ist? Wir sind nicht dazu berufen, nur gelegentlich mit dem König zu essen, wir sind berufen, bei ihm zu leben. Unser König liebt uns so sehr, dass er uns adoptieren und sein Zuhause geben und für uns sorgen möchte. Und das ist es, was Gott jetzt für uns bereithält. Die Frage ist nur, nehmen wir das an? Wollen wir es? Lasst uns jedes Mal, wenn wir diese Krone sehen, Holger hat schon davon gesprochen letztes Mal, lasst uns jedes Mal daran erinnern, dass Gott der höchste König, unser Vater ist und dass wir an seinem Königshof, in seiner Gegenwart wohnen dürfen. Mephibosheths Leben in Jerusalem war nicht perfekt. Er war immer noch gelähmt. Und seine Lähmung erinnerte ihn wahrscheinlich immer noch an den Verlust seines Vaters. Aber er lebte beim König und hatte alles, was er brauchte. Und das Leben als Königssohn veränderte mit der Zeit seinen Charakter. Das können wir etwas später in seinem Leben sehen. Und das ist der letzte Punkt, den wir uns heute anschauen werden. Lassen mich zusammenfassen, was im 2. Samuel Kapitel 15 bis 19 geschah. Mephibosheth lebte in Jerusalem, genoss seine Beziehung zu David, bis eines Tages Absalom versuchte, David den Thron zu rauben und König zu werden. David floh und Ziba begegnete ihm unterwegs und belog ihn, indem er sagte, Mephibosheth sei in Jerusalem geblieben, weil er hoffte, König zu werden. David glaubte Ziba und er überließ ihm das gesamte Land, das Mephibosheth gehört hatte. Als Absalom in der Schlacht fiel und David nach Jerusalem zurückkehrte, erzählte Mephibosheth ihm, dass dies nicht stimmte, dass er versucht hatte, David zu folgen, Ziba ihn aber verleumdet hatte. Da befahl David, Mephibosheth und Ziba das ganze Land unter sich aufzuteilen. Doch Mephibosheth antwortete, Ziba kann alles haben. Das Wichtigste ist, dass du wieder in Frieden nach Hause gekommen bist, mein Herr und König. Das ist eine starke Charaktereigenschaft und zeigt, wie sich sein Herz gewandelt hat. Er wollte einfach nur beim König sein. Er brauchte weder Reichtum noch Geld. Er wusste, dass alle seine Bedürfnisse erfüllt werden, wenn er beim König war. Und genauso dürfen auch wir wissen, dass wir mehr als genug haben, wenn wir beim König sind. Wenn wir beim König leben, reift auch unser Charakter und wir dürfen lernen, dass Gott uns immer mehr als genug gibt. Wenn er uns aufruft, unsere Stadt zu verlassen oder unseren Besitz an jemand anderen zu übergeben, wie es Mephibosheth tat, sind wir dazu bereit? Wissen wir, dass er das ist, was wir brauchen und nicht das, was er uns gegeben hat, nicht unser Hab und Gut, nicht irgendwelche materiellen Dinge? Wissen wir, dass bei ihm sein das ist, was am meisten zählt? Lasst uns unser altes Leben hinter uns lassen und in das eintreten, was Gott für uns hat. Lasst uns von Lodebar nach Jerusalem ziehen. Vielleicht bedeutet das für dich, dass du die Mentalität eines weisen Kindes hinter dir lässt und Gott zum ersten Mal als deinen persönlichen Vater kennenlernst. Vielleicht hast du das schon erlebt, hast jedoch noch gewisse Sachen, die dich geistlich lähmen. Entweder Sünde oder einfach Schwächen, die du zu verstecken versuchst vor Gott. Bring sie ihm hin. Bring sie in die Gegenwart des Königs. Lass uns Platz nehmen am Tisch des Königs. Nicht nur ab und zu, sondern täglich. Nicht nur zu Kaffee und Kuchen, sondern zu richtigen Mahlzeiten. Jeden Tag. Er möchte uns mit seiner Güte überschütten und uns so viel mehr geben, als wir verdienen oder uns vorstellen könnten. Aber das erfordert, dass wir Lodebar verlassen, dass wir unseren alten, vertrauten Ort hinter uns lassen und unser Zuhause in Jerusalem haben, nahe beim König, wo wir am Tisch des Königs essen und eine enge Beziehung zu ihm haben können. Er möchte unser Zuhause sein. Wenn du bereits in dieses Leben eingetreten bist und so lebst, wie Gott es für dich vorgesehen hat, dann möchte ich dir eine letzte Frage stellen. Gibt es jemanden, dem du Gnade erweisen kannst, dem du ein Zuhause sein kannst? Kannst du für jemanden ein David sein? Lasst uns beten. Vater, danke, dass du uns so sehr liebst, dass du alles für uns gegeben hast. Danke, dass wir unser altes Leben hinter uns lassen dürfen und in das eintreten können, was du für uns parat hast, was du für uns vorbereitet hast. Ich bitte für diejenigen von uns, die bisher als Waisenkind gelebt haben, erfülle uns mit deinem Geist der Adoption. Hilf uns, dich immer besser kennenzulernen als dein liebender Vater. Ich bitte, Heiliger Geist, dass du gerade jetzt einfach Sachen aufdeckst für die und diejenigen unter uns, die geistlich gelähmt sind oder geschwächt sind. Deck du auf, was bisher verborgen war. Bring ans Licht, was bisher verborgen war. Lass uns unsere Sünden erkennen, damit wir sie dir abgeben können und frei werden. Wir wollen das Alte hinter uns lassen, Herr. Und wir danken dir, dass du unser Zuhause bist. Wir wollen einziehen in dieses Zuhause, das du für uns vorbereitet hast, Herr. Wir wollen an den Tisch setzen, den du gedeckt hast. Und wir sagen Ja zu dir. Und ich bitte dich, dass wir noch mehr in dieser Realität leben dürfen, dass du unser Vater bist, dass du uns liebst und dass du Gemeinschaft mit uns haben willst und hast. Ich bitte dich um ein größeres Verlangen nach dir. Mach uns hungrig und durstig nach noch mehr von dir, Herr. So wie Joshua im Zelt der Begegnung blieb, wollen auch wir in deiner Gegenwart sein. Wir wollen uns ausstrecken nach deiner Gegenwart, nicht nach guten Gefühlen oder was auch immer, sondern nach dir allein, Herr. Und wir glauben, dass ein Tag in deiner Gegenwart so viel besser ist als tausende sonst. Ich bitte dich um mehr von deiner Gegenwart, gerade jetzt und auch in der kommenden Woche, Herr. Danke, dass du so gut bist zu uns.